Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Das waren wieder so Wochen. Am Anfang der Woche, wir zeichnen am Mittwoch, den 18. Dezember auf, die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers, die wie geplant verloren ging. Heute, am Mittwoch, die Wahl von Michael Kretschmer in Dresden, der letzte der drei Ministerpräsidenten der Ostländer, die jetzt neu gewählt wurden oder eben in seinem Falle wiedergewählt wurden. Über all das, was das heißt, wie sich dieser Wahlkampf auftakt, und das war ja die Sitzung im Bundestag am Montag eindeutig, nur so eigentlich darstellt, was wir da in den nächsten Monaten zu erwarten haben, wie stabil die Regierungen im Osten so sein können. Über all das wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickett, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und Teil vom Moderationsteam des Bundestalks, und bei mir sind heute
Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und berichte vor allen Dingen über die Union.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz und berichte über die SPD und das Kanzleramt.
Genau, und ich bin David Muschenes, ich berichte aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt für die Taz als Korrespondent.
Genau, und David ist uns auch zugeschaltet, noch aus dem Dresdner Landtag, wo ja heute eben die Wahl von Michael Kretschmer zum wiedergewählten CDU-Ministerpräsidenten Sachsens stattfand, allerdings mit einer anderen Regierungskoalition als vorher. Wie war das? Im ersten Wahlgang ist er nicht durchgekommen, im zweiten dann schon. Was konnte man heute daraus ablesen aus dieser Abstimmung? Wie hast du das erlebt, David?
Es war auf jeden Fall richtig spannend. Auch auf der Pressetribüne und Tribüne waren die Leute sehr still, als das Ergebnis vorgelesen wurde, und haben sich dann, als es klar war, dass Kretschmer im zweiten Wahlgang gewählt ist, dann doch auch teilweise erleichtert gezeigt davon, dass es jetzt geklappt hat, und überrascht von der Stimmzahl, die er bekommen hat, nämlich 69, und damit deutlich mehr als seine Koalition aus SPD und CDU, die ja eigentlich nur in Anführungszeichen über 51 Stimmen verfügen und damit bei weitem nicht über die Mehrheit. Heute, also die CDU hat das so ein bisschen interpretiert, dass es gezeigt hat, sie können eine Mehrheit herstellen, aber ehrlich gesagt hat das heute auch ziemlich gezeigt, dass sie eigentlich ein hohes Risiko dafür auch eingehen müssen und ja gar nicht so sicher und souverän wirken, wie die CDU hier in Sachsen das vielleicht gewöhnt ist. Sie hat ja lange alleine regiert, dann mit SPD, mit FDP und am Ende jetzt eben mit SPD und Grünen zusammen, aber immer als stärkste Kraft, immer mit dem Ministerpräsidenten. Ja, und das wird jetzt eine ganz neue Situation, auch für Herrn Kretschmer.
Das ist ja offenbar so, man weiß es nicht ganz genau, weil es war keine namentliche Abstimmung, aber dass Kretschmer auch Stimmen von den Linken gekriegt hat, die es auch vorher angekündigt haben, und vermutlich ein paar von BSW. Anna, wie interpretierst du das? Was heißt das tatsächlich so für die Zukunft?
Naja, es war ja so, dass sich offenbar so ein Kemmerich-Szenario wiederholen sollte. Die AfD hat einen Kandidaten aufgestellt, Jörg Obern, und der wurde dann im zweiten Wahlgang, David Schimt, das mit nur einer Stimme gewählt. Ne? Also,
ja, genau.
Also quasi so eine Art Strohmann. Und diesmal hatte die Linke aber auch angekündigt, dass sie Kretschmer unterstützen werden. Wie gesagt, es war keine namentliche Abstimmung, aber es ist man kann das so interpretieren, dass er Stimmen auch aus der Linken und wohl auch aus dem BSW bekommen hat, weil die sich eben einig waren. Also sowas wie Thüringen 2020 war es, glaube ich, 2019. 2020, das darf sich nicht wiederholen.
Das ist das, entschuldige, was mit dem Kemmerich-Szenario
genau
meintest,
das wo dann war plötzlich das Kemmerich.
Der FDP-Mann Kemmerich eigentlich chancenlos, aber mit den Stimmen der AfD gewählt wurde, genau, weil sie ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt
haben.
Ja, war.
Damals hatte die AfD einen Kandidaten aufgestellt und hatte dann aber alle Stimmen auf Kemmerich geworfen. Und ja, der wurde dann für ein paar Tage Ministerpräsident. Und im Prinzip ist jetzt klar, die AfD spielt mit der Demokratie, sie taktiert, sie benutzt das System, um gegen das System zu agieren. Und alle Parteien sind so ein Stück weit gewarnt. Was für mich aber auch ersichtlich ist, David, du hast das ja schon gesagt, das ist ein hohes Risiko, dass die CDU eingegangen ist und dass sie jetzt auch pragmatisch mit den anderen Parteien eben zusammenarbeiten muss, um die AfD auf Distanz zu halten. Also es gibt ja immer noch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken. Die Linke hat der CDU jetzt zweimal, salopp gesagt, den Arsch gerettet, einmal in Thüringen und jetzt in Sachsen. Und ich finde, dann wäre es auch mal Zeit, auch auf Bundesebene darüber nachzudenken, ob man diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, der für mich schon lange aus der Zeit gefallen ist, aufhebt.
Sabine, wird das passieren? Du beschäftigst dich viel mit der CDU gerade.
Nee, das wird nicht passieren. Ich gebe Anna zwar total recht, aber es gibt ja bei der CDU diese beiden Ausschlüsse, einmal mit der AfD, einmal mit der Linken. Und ich glaube, dass die Gefahr immer noch relativ groß ist, wenn man an die Linke rangeht, dass es einen Teil gibt, insbesondere in Sachsen, vielleicht auch in Thüringen, die dann probieren, die Debatte aufzumachen, ob man nicht auch mit der das Ding mit der AfD kippen sollte. Und die Gefahr ist so groß, dass ich glaube, dass das erstmal nicht passieren wird. Aber inhaltlich ist es natürlich absolut richtig. Und ich meine, es ist jetzt tatsächlich so, es geht ja nicht nur um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und Sachsen, sondern auch um alles, was da jetzt kommt, ja, also um das Regieren, um Haushalt und so weiter, wo die Stimmen der Linken brauchen werden oder des BSWs. In Thüringen brauchen sie auf jeden Fall zusätzlich noch die Linke, mindestens eine Stimme, wenn sie nicht gemeinsame Sache mit der AfD machen wollen. Und das wird eine total schwierige Angelegenheit.
David, ich würde dich gerne fragen, weil du hast ja jetzt seit vielen Monaten eigentlich den ganzen Wahlkampf durch, zumindest Sachsen-Thüringen, sehr genau verfolgt, den Wahlkampf, und in Brandenburg, wo du zwar nicht bist, aber doch immer ein Auge drauf hattest, so, wo würdest du jetzt, nachdem diese unterschiedlichen Regierungskoalitionen, also Dietmar Woidke in Brandenburg wieder gewählt mit seinem Einsatz da noch, wenn nicht die SPD die stärkste Fraktion wird, dann gehe ich weg, dann seid ihr mich los, was dann gerade so geklappt hat, nur dazu geführt hat, dass sowohl Linke als auch Grüne aus dem Landtag geflogen sind. Aber nur hat es erstmal geklappt, er ist wieder gewählt in einer neuen, für ihn auch neuen Regierungskoalition. In Sachsen haben wir gerade drüber gesprochen mit Manfred Kretschmer und in Thüringen mit Mario Vogt als neuem Ministerpräsidenten, der dort Bodo Ramelow ablöst. Wo siehst du jetzt so auch im Rückblick so ein bisschen auf deine ganzen Erlebnisse, auch deine ganze Berichterstattung dieses Jahr, die Hauptunterschiede und die Hauptgleichheiten in diesen drei Ostländern? Weil ich merke, dass wir von Berlin aus, die oft so alle gleich, überall AfD stark, alles scheiße so. Aber ich glaube, es stimmt so gar nicht. Oder wie siehst du das?
Ich würde auch sagen, das stimmt nicht. Die sind sehr unterschiedlich. Das fängt schon bei den Parteien an, wie sie selbst in sich teilweise sind. Die Landesverbände unterscheiden sich teilweise in ihren Positionen, in ihren Zusammensetzungen. Die Fraktionen sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, es wird sehr spannend, da zu gucken, wie es jetzt aussieht, wie es jetzt weitergeht. Ich würde sagen, also es gibt sehr viele Unterschiede. Ich pick jetzt wirklich relativ willkürlich einen raus, dass BSW ist, glaube ich, in Thüringen zum Beispiel stabiler als in Sachsen, würde ich jetzt mal zumindest behaupten. Auch deren Regierungsbeteiligung hat, glaube ich, dem Landesverband gut getan. Die Auseinandersetzung mit Sarah Wagenknecht, dadurch die Stärke, jetzt ein paar mehr Mitglieder zu haben als andere Landesverbände im BSW, ist, glaube ich, nicht falsch. Also ich denke, da ist ein Unterschied zu Sachsen zu sehen, wo die BSW-Fraktion nicht ganz so stabil wirkt. Also Sabine Zimmermann zum Beispiel ist die Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende des BSW hier in Sachsen, ist in der konstituierenden Sitzung ihrer eigenen Fraktion mit 6 von 11 Stimmen gewählt worden. Es waren nur 11 Stimmen, weil gar nicht alle Mitglieder da waren. Also eigentlich haben die 15 Abgeordnete, es waren nur 11 bei dieser konstituierenden Sitzung. Also das sind einfach so Einzelheiten, wo ich denke, das wirkt noch nicht so ganz stabil, noch nicht so ganz gut. Und das ist ja bei neuen Parteien auch jetzt, gerade wenn sie in Parlamente einziehen, ja gar nicht so unüblich, dass sie sich erstmal noch finden müssen. Und ich glaube, das wird beim BSW nochmal interessanter.
Das finde ich interessant. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, David, dass sie mit so einer knappen Mehrheit, ist ja fast eine Minderheit, wenn man es auf die Gesamtzahl hochrechnet, gewählt wurde. Ich finde es insofern bemerkenswert, als das BSW ja eine Kaderpartei ist, wo die Mitglieder streng ausgewählt werden. Da darf ja nicht jeder rein. Da wird ja ein ganz nach intransparenten Kriterien, also ich würde sagen nach dem Gusto von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, werden die Mitglieder aufgenommen. Und dass die trotzdem sich so zerrissen zeigen, obwohl man ja quasi genau auswählt, wer da Mitglied sein darf und wer nicht, das ist ehrlich gesagt, also das finde ich ehrlich gesagt schockierend.
ist ja auch ein bisschen interessant, aber ich glaube, also auch wenn man die Personen halt auswählt, haben die eben doch einen eigenen Kopf. Und dass sie eben vielleicht das BSW gut finden und Sarah Wagenknecht gut finden, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie ihren eigenen Kopf haben und vielleicht eher gegen den Mainstream stimmen und das auch wollen. Also ich vermute, dass das einen Zusammenhang da einfach gibt.
Du meinst gerade auch gegen den Mainstream in der eigenen Partei, egal. Hauptsache gegen den Mainstream. Gegen.
Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so, ja, ich weiß es nicht. Das ist nur meine Vermutung. Weil Frau Zimmermann müsste man vielleicht noch einschränkend sagen, also sie ist nicht alleine angetreten, das war nicht sie oder nicht, sondern sie oder ihr Co-Vorsitzende. Und der hat, glaube ich, 4 Stimmen bekommen, wenn ich mich entsinne. Also das war einfach knapp und die haben das dann ja auch veröffentlicht und haben dazu gesagt, das zeigt nur, wie beliebt wir beide in diesem Landesverband sind. Genau.
Gucken wir mal kurz nach Brandenburg, würde mich interessieren, weil da ja das BSW als einen von nur 2 Koalitionsparteien schon eine relativ große, eine wichtige Rolle dann hat und ja offenbar in diese Koalitionsverantwortung am Anfang so ein Passus halt in Sachen Frieden und wir setzen uns für diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt ein, reinverhandelt hat. Trotzdem hat ein BSW-Abgeordneter dann auch nicht für Dietmar Woidke gestimmt als Ministerpräsidenten, weil er gegen die Raketenstationierung auf einem Fliegerhorst in Brandenburg war und sagte, der Woidke, der steht aber dafür. Aber wie würdet ihr das einschätzen? Wir haben ja ganz oft hier im Podcast auch darüber gesprochen, dass eigentlich die Idee des BSW gar nicht war, jetzt gleich im ersten Jahr nach der Gründung irgendwo mitregieren zu müssen. Und müssen sie aber denn doch, wenn sie es irgendwie ernst meinen. Kommen die damit klar, kommen die nicht damit klar? Was liest ihr beide da raus so aus dem bisherigen Koalitionsverhandlungen?
Ich würde sagen, das muss man erstmal abwarten. Ne? Das ist eigentlich völlig, völlig unklar. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt, dass die alle nicht regieren wollten. Wenn man sich Katja Wolf in Thüringen anguckt, da war, glaube ich, relativ klar, die ist angetreten, um zu regieren. Und das hat sie dann ja auch ziemlich gut durchgezogen, muss man sagen. Ob das funktionieren kann, inwieweit die stabil sind und inwieweit da auch Störfeuer aus Berlin oder aus Saarbrücken kommt, kann man noch nicht so richtig sagen. Also ich würde sagen, das muss man tatsächlich abwarten. Was für Probleme spricht es einfach, dass die so neu sind, dass die gar nicht eingespielt sind, dass die eine begrenzte Struktur haben und auch, ob dieses ganze Personal irgendwie tauglich ist für die Positionen, in die jetzt gerutscht sind, weil denen ja zum Teil auch wirklich Erfahrung fehlen, das muss man sehen.
Was ich so mitbekommen habe aus Brandenburg, ist, dass man ja mit der SPD dort eine Partei hat, die seit 34 Jahren regiert. Und seit 34 Jahren auch den Ministerpräsidenten stellt und dass die das BSW ziemlich einmauern. Also das Personal, das ist ja alles SPD-rekrutiertes Personal, was in den Ministerien ist, das wird schon dafür sorgen, so nach dem Motto, ist doch egal, wer über mir Minister ist, dass da weiter ordentlich regiert wird. Ja, aber wie gesagt, eigener Kopf, keine Ahnung, was das noch wird. Und was ja bemerkenswert ist, was das BSW auszeichnet, ist ja auch Politik. Dass sie eben Leute haben wollen, ganz gezielt, die nicht aus der Politik kommen. Also sogenannte Experten. Sarah Wagenknecht hat das, glaube ich, auch mal vorgeschlagen. Man sollte doch eine Expertenregierung bilden. Quereinsteiger ist so ein bisschen das Prinzip Trump. Jemand kennt sich aus oder nicht aus. Und
aber
hat
man
irgendwie
davon Experten zum Teil tatsächlich nicht sprechen kann.
Genau, ja, aber man kommt eben nicht aus der Politik. Man ist irgendwie dazugekommen, hat nicht den Ruch, irgendwie in dieses Geschäft verwickelt zu sein, hat aber dann den Nachteil, dass man eben keinerlei Verwaltungserfahrung mitbringt und dass man sich dann natürlich erstmal reinfitzen muss in dieses Geschäft. Aber wie gesagt, die Ministerien sind ja alle da seit Jahrzehnten, kann man sagen, aufgestellt und ich glaube, das wird am Anfang, das wird ganz ordentlich laufen.
Da haben sich ja überall jetzt erstmal Parteien zusammengefunden, auch zum Teil neu zusammengefunden in Koalitionen, die jetzt mal tatsächlich auch zeigen müssen, wir können zusammen, die eine Chemie herstellen müssen, auch als Regierungsmannschaften, als neue Kabinette, auch durchaus in den jeweiligen Landtagen. Und stehen aber gleichzeitig sofort wieder in einem Bundestagswahlkampf drin, der jetzt nur 2 Monate geht und der so zumindest die einhellige Einschätzung aller, die am Montag diese Sitzung gesehen haben des Bundestages, offensichtlich ein sehr heftiger wird, auch ein sehr persönlich geführter, mit sehr harten Angriffen geführter. Was meint ihr, wie weit diese Situation im Wahlkampf, wo man sofort wieder gegeneinander agiert und sich eigentlich auf Landesebene erstmal zusammenfinden müssen, wie weit wird sich das gegenseitig beeinflussen und wenn ja, wie?
Ich weiß nicht, ob das so eine große Rolle spielen wird, weil die, glaube ich, alle wissen, was da jetzt irgendwie in ihren Ländern auf dem Spiel steht und dass das einigermaßen separiert davon stattfinden wird. Ich meine, wenn man sich jetzt mal Sachsen anguckt, da gibt es jetzt ja eine Koalition aus CDU und SPD, die kennen sich ja auch schon lange. Ne? Also das ist ja jetzt kein neues Bündnis, die haben halt keine Mehrheit mehr, das ist ihr Problem. Und Michael Kretschmer hat ein echtes Problem, würde ich sagen. Aber dass da jetzt der Wahlkampf irgendwie reingrätscht, glaube ich nicht. Ich glaube, die Erfahrung ist eher bei in allen drei Ländern, dass die wahnsinnig erschöpft sind und dass die eigentlich echt keinen Bock auf Wahlkampf haben, weil die hatten ja Kommunalwahlen, die hatten die Europawahl, die hatten die Landtagswahlen und das ist alles noch nicht so lange her. Und dann auch in einer doch in manchen Regionen in einer echt feindlichen Atmosphäre. Also das, ich glaube, das ist auch das Entscheidende jetzt im Augenblick bei diesem Wahlkampf.
Erlebst du das auch so, David?
Ja, das habe ich doch von mehreren Parteien schon so gehört, dass es eben jetzt ein Winterwahlkampf ist, den führen wir anders, da gehen wir nicht so viel raus, wir hängen nicht so viele Plakate, weil sieht man eh nicht so lange und eben es ist früh dunkel, ist vielleicht auch gar nicht so ungefährlich, auch mit den Ständen draußen macht ja wenig Spaß, die Leute wollen gar nicht stehen bleiben, habe ich von verschiedenen Parteispitzen gehört, die sagen, wir verlegen uns eher ins Internet, gucken, dass wir dort was hinkriegen oder in geschlossene Räume. Küchentischmäßig, wie Robert Habeck das sich vorstellt, bei den Grünen zum Beispiel. Also ich denke auch, dass dieser Wahlkampf zum Beispiel in Sachsen, Thüringen relativ zahm geführt wird, weil die wirklich alle auch wirklich erschöpft sind. Das hast du, glaube ich, gut gesagt, Sabine. Und ich denke, man wird es aber in den Landesparlamenten schon spüren bei manchen Entscheidungen. Also ich glaube, man hat es jetzt schon bei manchen Entscheidungen gesehen, wie was gefallen ist. Also ich glaube, dass der Konflikt zwischen Sarah Wagenknecht und Katja Wolf zum Beispiel so abrupt geendet ist, könnte auch damit zu tun haben, dass man eben jetzt in den Bundestagswahlkampf einsteigen wollte und nicht weiter noch intern sich bekämpfen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich will mal die These wagen, dass diese drei Ministerpräsidentenwahlen so relativ glatt durchgelaufen sind und dass die Koalition sich so in relativ kurzer Zeit gefunden hat. Das hat damit zu tun, dass man eben den Bundestagswahlkampf vor der Brust hatte. Also das BSW wollte nach meinen Informationen gar nicht in Brandenburg regieren. Die sind da von, also Ziel war in Thüringen zu regieren, aber nicht in Sachsen und nicht in Brandenburg. Also dass sie es in Brandenburg dann in relativ kurzer Frist und zum Erstaunen auch so ein bisschen der CDU abgebrochen zu haben, hatte wohl auch damit zu tun, dass man gesagt hat, das bringt uns keine Punkte bei der Bundestagswahl.
In Sachsen jetzt meinst du?
Ja, in Sachsen.
Das ist Brandenburg.
Achso, das bringt uns keine Punkte, weil diese Verhandlung, während dieser Verhandlung ist das BSW nach unten gerutscht, also insgesamt auf Bundesebene. Also die Zustimmungswerte sind gesunken, weil die Leute gesehen haben, Moment, die gehen ja Kompromisse ein. Die haben doch gesagt, die machen gar keine Kompromisse, wir gegen alle. Und jetzt, ich glaube, das hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, wir sind da raus. Aber auf der anderen Seite haben alle gemerkt, wir brauchen hier auf Landesebene klare Verhältnisse, weil wir müssen uns auf diesen Bundestagswahlkampf konzentrieren. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es gab ja drei Wahlkämpfe in den Ländern, die alle gegen die Grünen geführt wurden. Also die Grünen waren der Punching Ball. Also in dem Fall die CDU hat sich relativ schamlos auf eine gesellschaftliche Stimmung gesetzt, nach der es hieß, aller Ruf auf die Grünen. Und hat versucht, und die SPD natürlich auch, in Brandenburg, der Woidke, und haben daraus jeweils Punkte generiert. Also es war zum einen von einem Erfolg gekrönt, aber auf der anderen Seite ist die Bereitschaft der Grünen jetzt, Mehrheiten zu verhelfen in den Ländern, wie man ja in Sachsen gesehen hat, relativ gering. Ja, also die haben gesagt, ja, jetzt zieh mal zu, wie du zu deiner Mehrheit kommst. Und ich glaube, das wird sich auswirken. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es auch eine Lehre ist aus diesen neuen Konstellationen, also die ja auch entstanden sind, weil man gesagt hat, wir machen das alles auf Kosten der Grünen, dass man den politischen Kontrahenten, mit dem man später wieder zusammengehen will, nicht in Grund und Boden kritisiert. Also ich hoffe das zumindest.
Ja, das hat ja irgendwie dazu geführt, also einerseits dieses mit den Grünen und andererseits auch diese, was sowohl, also Woidke ja ganz besonders stark gemacht hat, aber Kretschmer im Grunde ja auch, dieses die AfD oder ich, ja, natürlich dazu geführt letztendlich auch, dass sie jetzt in dieser Abhängigkeit vom BSW sind, ne? Also weil die irgendwie zum Teil ihre Koalitionspartner entweder so geschwächt haben oder auch, also so geschwächt haben, dass sie zum Teil aus dem Parlament geflogen sind, zum Teil bei den Grünen, ne? Aber auch die CDU in Brandenburg zum Beispiel, irgendwie, da hat ja eine Mehrheit nicht mehr gereicht für eine große Koalition, ne? Und ja, jetzt haben sie halt den Salat und ich hoffe auch, dass sie daraus gelernt haben.
Was man aber sieht, und das ist eben der Unterschied zu den drei ostdeutschen Ländern, dass es nicht so ein Wahlkampf wird, wir oder die AfD. Ich vernehme relativ wenig, also ich war gestern bei der SPD, Töne à la, ihr müsst uns wählen, damit wir keine rechtsextremen Verhältnisse hier bekommen. Sondern es geht doch, also bei der SPD geht es sehr stark gegen die Union und Friedrich Merz, aber es geht sehr stark auch um das, wie man diese Probleme löst. Also allen voran, also das größte Problem, die Wirtschaftskrise. Und ich hoffe, dass das A dazu führt, dass man mehr über Themen spricht, dass man die Unterschiede in der politischen Mitte deutlich macht und dass die AfD, je weniger man sie über sie spricht, dadurch auch an Relevanz verliert.
Wobei, meinst du, das wäre auch dann so, wenn die Umfragen im Bund nicht so wären, dass die CDU so meilenweit vorne ist, sondern vielleicht die AfD leicht vorne? Weil das war der Unterschied in den Ostländern, dass über die AfD
da hast du mal diese
Möglichkeit zumindest hat, die stärkste Fraktion zu werden.
Ja, wahrscheinlich nicht. Du hast recht. Wahrscheinlich wäre das nicht so, aber dadurch, dass du so eine klare Konzentration hast, wer wird Kanzler, Merz oder Scholz? Merz ist natürlich derzeit führt meilenweit, aber dadurch ist die AfD bei vielen sozusagen, die am rechten Rand. Und ich hoffe, das bleibt so.
Aber gleichzeitig hast du ja auch die Lehre aus zum Beispiel dem Europawahlkampf, dass dieses, wir setzen auf das Thema Demokratie und wir müssen irgendwie die rechtsextreme AfD verhindern, dass das echt nicht gezündet hat. Ja, also damit haben die Grünen es nicht geschafft, die SPD hat es ja auch gespielt. Das hat nicht zum Erfolg geführt und letztendlich konnte man das ja auch in den USA beobachten, bei Kamala Harris, da hat es auch nicht funktioniert. Also man muss schon irgendwie selbst was liefern und kann nicht nur in Abgrenzung zu. Und ich glaube, das haben sie jetzt schon kapiert.
Ich würde da noch anmerken, dass ich es aber auch ein bisschen erstaunlich finde, weil die AfD ja ganz häufig auch einfach selbst in Abgrenzung zu anderen Parteien funktioniert. Also sie sagt ja auch gar nicht so oft, wir machen jetzt das besser, sondern wir machen das besser als die, Zitat, Kartellparteien oder so. Also das finde ich immer wieder überraschend, dass diese Abgrenzung irgendwie auf die eine Seite gut funktioniert, auf die andere nicht.
Ich wollte nur eine Sache zu diesen Koalitionen sagen und warum die so, oder dass die ja wirklich schwierig sind, weil wir haben da jetzt ja zum Teil, also jetzt besonders in Thüringen, aber auch in Thüringen eine Koalition, die eigentlich total überdehnt ist, wie man jetzt ja immer so schön sagt. Also BSW und CDU, ja, es gibt Schnittmengen, aber bei anderen Themen, irgendwie Westbindung und so, ist natürlich, das liegen die so weit auseinander, spielt jetzt auf Landesebene vielleicht nicht so eine Rolle, geht aber schon um so eine Identitätsfrage der Union. Und gleichzeitig, also muss man in diesen schwierigen Konstellationen jetzt Mehrheiten finden, auch Kretschmer und die SPD in Sachsen mit der Linken, weil man die irgendwie braucht, ja, und Woidke eben mit dem BSW. Und gleichzeitig sind die so wahnsinnig zum Erfolg verdammt, weil ja alle diese große Sorge haben, wenn die jetzt auch noch scheitern, dann wird die AfD noch stärker. Und das ist ein Wahnsinnsdilemma, finde ich.
Vielleicht gehen wir von dieser Frage, also ich glaube, wir haben ja viel, auch die Parteien, aber auch wir Medien, glaube ich, in den ganzen letzten vielleicht 2 Jahren oder so, relativ viel Politik daran bewertet tatsächlich, wie könnte die AfD das für sich ausnutzen. Das war vielleicht ein Fehler, haben wir jetzt schon drüber diskutiert, aber tatsächlich, wenn man sich jetzt anguckt, wie ist das am Montag gelaufen? Also am Montag, als Scholz nun, wie lange angekündigt, im Bundestag die Vertrauensfrage stellte, mit dem Ziel, das Vertrauen nicht ausgesprochen zu bekommen und dementsprechend dann den Prozess zu Neuwahlen am 23. Februar tatsächlich in die Wege leiten zu können. Er hat ja eine Wahlkampfrede daraus gemacht. Und nicht nur er, sondern auch Merz hat das gemacht, auch Lindner hat das gemacht, auch Habeck hat das gemacht. Das haben alle gemacht. Was in den Bewertungen, die ich so danach gehört habe, so dem Tag ein bisschen, also die 5-mal vorher in der Geschichte der Bundesrepublik, wo das passiert ist, sind so als historische Tage, denkwürdige Tage mit denkwürdigen, sehr bedenkenswerten, auch sehr staatsmännischen und verfassungsrechtlich bedenkenden und wägenden Reden in die Geschichte eingegangen. Eigentlich waren alle der Meinung, der Montag, ja, so ein Tag ist halt per se historisch, weil es das noch nicht so oft gab, aber eigentlich keine der Reden wäre eine, worüber man auch noch in einem Jahr noch reden würde, so, ne? Vielleicht jetzt so die nächsten Wochen noch. Aber um den Kurve zu kriegen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte.
Wir sind
gespannt. Oder was ich eigentlich fragen wollte. Sie sind ja wirklich scharf aufeinander losgegangen. Also zum Teil rhetorisch scharf. Scholz nochmal gegen Lindner, wo er gesagt hat, man braucht eine gewisse, was hat er gesagt, eine gewisse
sittliche Reife,
um wenn man in eine Regierung eintritt, zu Merz, in der Fritze Merz, der nur wie hieß das Wort?
Das hat er später im Interview
dünne
gesagt.
Kram,
Fritze Merz.
Also Tünnkram erzählt, erzählt er. Und Merz und die anderen, Habeck gegen die CDU lügt, alles, was er da verspricht, ist nicht finanziert und so weiter. Also gab es, ne, richtig, lass es krachen. Und es gab ja die Interpretation so, hey, jetzt zeigen diese ganzen Parteien aus dem demokratischen Spektrum mal, hey, wir können uns auch richtig streiten, wir können auch richtig in die Vollen gehen, um diesen Aspekt nicht der AfD zu überlassen. Seht ihr das so? Also das wäre ja auch gleichzeitig dann der Vorwurf, dass dann ein gewisses Theater inszeniert wurde, was so vielleicht gar nicht stimmt, weil alle wissen, nach dem 23. Februar müssen wir doch irgendwie zusammenkommen. Wie seht ihr es?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch mit einer anderen Erwartung in den Bundestag gegangen bin. Ich habe nicht gedacht, dass die das so, dass das so stark schon Wahlkampfreden sind. Das waren ja im Grunde alles Reden, die man auch jetzt, die können sich auf eine andere Bühne stellen, hinter einem grünen Plakat oder hinter einem Unionsplakat und genau dieselbe Rede halten. Das hätte ich, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, wo ich mich im Nachhinein auch gefragt habe, ist das auch so ein bisschen so eine naive oder staatstragende Herangehensweise an dieses Ereignis. Aber ich fand auch, Vertrauensfrage ist jetzt nicht irgendein Tag im Bundestag, sondern ist schon was Besonderes und was Historisches und so. Und bei Scholz zum Beispiel habe ich auch gedacht, der hätte ja ruhig mal eine Runde Selbstkritik üben können. Also da war ja gar nichts. Der hat ja quasi aufgezählt, was er alles Tolles gemacht hat. Und dann stellt er die Vertrauensfrage. Ist ja irgendwie auch irre. Ne? Er hat es nicht geschafft, so eine Regierung vernünftig zu führen. Die ist gescheitert. Er stellt die Vertrauensfrage und sagt, ich bin aber der Beste und ich mache eigentlich, würde ich genauso weitermachen. Außer, dass der Lindner irgendwie scheiße ist. Und das fand ich dann doch ein bisschen, weiß ich auch nicht, wenig.
Naja, man kann auch sagen, stringent. Er hat ja bis jetzt auch nicht eingeräumt, dass er da Fehler gemacht hat.
Ja, stimmt.
Das Interessante war, dass er Christian Lindner gar nicht erwähnt hat in seiner Rede. Er hat gesagt, man braucht eine gewisse sittliche Reife, um in eine Regierung einzutreten. Und alle wussten sofort, wer gemeint ist, beziehungsweise man hat sich groß kommentiert. Aber als Friedrich Merz sich dann vor ihn geworfen hat, Christian Lindner, und dann haben wir so, oh, so, er hat es gar nicht gesagt. Aber offenbar wussten alle, wer gemeint ist. Ja, eigentlich hatte ich genau diesen Schlagabtausch erwartet, weil stand ja alles fest. Also der Wahltermin steht im Grunde schon fest. Es wurde noch mal geguckt, wie müssen wir abstimmen, damit diese Vertrauensfrage auch ja verloren geht. Die ersten Wahlplakate sind gedruckt. Also im Prinzip war das nur noch voll zu und alle reden. Das ist richtig, die richteten sich an die Galerie. Das hätten auch die Öffentlich-Rechtlichen oder RTL oder sowas sein können. Also das war eine Bühne für die Öffentlichkeit und Scholz hat sich am Anfang ganz gezielt an die Bürgerinnen und Bürger gewandt, sagt, ich bitte Sie um das Vertrauen.
Das fand ich ja auch irre, weil ich meine, es ging ja um eine Abstimmung der Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Also es hat mich irgendwie gestört, muss ich sagen. Aber na, vielleicht bin ich da auch echt zu...
Mich nicht, weil es war ja so eine sogenannte unechte Vertrauensfrage. Also man bat nicht um das Vertrauen, sondern man bat um das Vertrauen mit dem Ziel, es nicht zu bekommen, um dann Neuwahlen zu ermöglichen. Gab es ja bislang auch schon mehrmals in der Geschichte der Bundesrepublik. Also es waren, wer ist den Weg gegangen? Also Schröder ist den Weg gegangen, Kohl ist den Weg gegangen. Und wer war der?
Brandt auch.
Brandt ist auch den Weg gegangen. Schmidt hat auch eine Vertrauensfrage gespielt. Aber
mit dem Ziel, wieder genau, den Weg zu werden.
Ja. Genau. Ja. Und dreimal ist diese Vertrauensfrage also genau mit diesem Ziel gestellt worden. Und Scholz war jetzt der Vierte, der diesen Weg beschritten hat. Also man sagte, also es war... Klar, also am Ende musste man sich tatsächlich nochmal überlegen, ja, das ist jetzt ein historischer Tag, weil am Ende fühlte es sich doch so ein bisschen an wie so ein Verwaltungsakt, der jetzt vollzogen worden ist.
Hm. Naja, ich meine, interessant ist ja, also was du gesagt hast, unechte Vertrauensfrage oder eben auflösungsorientierte Vertrauensfrage, wie das ja auch genannt wird, nur dass diesmal, vielleicht auch im Unterschied zu früher, es überhaupt keine Zweifel daran gab, dass der Kanzler keine Mehrheit mehr hat. Mit dem Ausziehen der FDP aus der Koalition, insofern glaube ich auch verfassungsrechtlich.
Ich glaube, bei Brandt
gab es noch die Frage da, ne? Ob das Hatt, eigentlich richtig ist, schon. Weil das war tatsächlich, glaube ich, das war das erste Mal, wenn ich mich jetzt entsinne, dass 72, es mit der, ne, Zielrichtung gestellt wurde. Und da haben alle noch immer betont, dass eigentlich das in der Verfassung nicht so gemeint gewesen sei, weil man ja eigentlich nicht will, dass in Deutschland, weiß ich nicht, wie in Frankreich der Präsidentsparlament auflösen kann, wie
Klagen, ne?
England der Premiers Neuwahlen ausrufen kann, wann er immer es für politisch opportun hält, sollte man eigentlich in Deutschland nicht haben, deshalb anders geregelt, einen relativ komplizierten Weg, nur in diesem Falle mit einer auseinandergebrochenen Koalition und keiner anderen in sich, die sich aus dem Parlament selber ergeben könnte.
Ja, noch ein Gedanke dazu, aber genau diese Minderheitsregierung, die haben wir jetzt zum Beispiel auch in Sachsen und Thüringen. Also natürlich kann man auch mit einer Minderheitsregierung Politik machen, wenn alle dazu bereit sind.
Aber ich glaube, das ist eben wirklich schwierig und anstrengend. Das werden wir jetzt in Sachsen nochmal sehen. Ich glaube, in Thüringen hatte am Ende ja auch keiner mehr Lust auf diese Minderheitsregierung. Das hat ja auch wirklich alle ziemlich hart angestrengt, da sich immer wieder zusammenzufinden und irgendwas ins Parlament zu bringen, mit Kompromissen, die am Ende irgendwie keiner mehr so richtig für sich verbuchen konnte, Profilier daraus irgendwie Profit schlagen konnte. Und ich denke, das wird in Sachsen wird das nochmal ein bisschen schwieriger. Du hast ja vorher noch nach den Unterschieden gefragt, das ist ja vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied. In Thüringen haben wir eigentlich ein Patt, ist ja nicht so richtig Minderheit. Das heißt, es gibt keine Mehrheit gegen die Regierung. In Sachsen haben wir ja sogar eine deutliche Mehrheit, also 10 Stimmen gegen die Regierung aus CDU und SPD. Das wird für die nochmal schwierig. Also auch wenn jetzt die Linken, ne, die haben ja gesagt, sie unterstützen Herrn Kretschmer in seiner Regierung und jetzt heute vor allem bei der Wahl, in der Hoffnung, dass sie da auch eigene soziale Politik, ihre eigene DNA in Gesetze gießen können. Das reicht ja nicht. Also das sind ja dann nur 6 Stimmen. Da fehlen immer noch Stimmen zur Mehrheit. Das heißt, es muss irgendwer mitmachen. Und die Grünen, die haben sich ja heute komplett verweigert für Herrn Kretschmer. Also erst haben sie ihre Stimmzettel ungültig gemacht. Die Fraktionsvorsitzende hat mir erzählt, sie haben auf die Stimmzettel Nein draufgeschrieben, weil sie alle 3 ablehnen wollten. Ursprünglich haben sie ja beantragt, dass auch Nein als Möglichkeit drauf soll. Das wurde ja abgelehnt. Und dann im zweiten Wahlgang haben sie sich enthalten, also auch nicht Herrn Kretschmer gewählt, nach eigenen Angaben. Also das wird für ihn nochmal richtig schwierig. Und dann bleibt eben auch in diesem Parlament mit irgendwie 7 Parteien, die ja vertreten sind, nur noch das BSW, um noch mehr Stimmen zu bekommen.
Gleichzeitig ist ja die Frage, ob die Grünen es durchhalten, ne? Also jetzt, wenn die Koalition weiter, die Zeit weiter fortschreitet, und die haben ja in der Zeit, wo sie in der Koalition waren, mit CDU und SPD schon relativ viel mitgemacht, muss man sagen. Also Kretschmer hat sie natürlich vollständig vergrätzt, also mit seinem Wahlkampf und auch, der immer gesagt hat, die Grünen sind das Übel sozusagen, obwohl er mit denen in der Regierung war. Aber ob es da nicht jetzt über die Legislatur wieder eine Annäherung geben kann, weil die sind ja wahnsinnig staatstragend und diese Verantwortung auch sehen, dass man da irgendwie quasi der AfD das Spielfeld nicht überlassen darf. Das ist ja auch ein wirklich starkes Argument, muss man sagen.
Eigentlich, ne? Aber deswegen umso überraschender, dass sie das heute eben nicht mitgemacht haben, dass sie ja trotzdem heute dabei geblieben sind. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat Herr Kretschmer das auch denen oder nimmt denen das übel. Also er hat das natürlich auch mitbekommen, dass die ihn jetzt gar nicht unterstützt haben. Und ich habe es leider nicht selber gehört und jetzt auch nicht in einem Interview noch gesehen oder so. Aber Herr Kretschmer ist wohl nicht ganz gut auf die Grünen aktuell zu sprechen jetzt.
Ja, er hat ja vorher auch schon
wohl auch als destruktive Strömung, glaube ich, bezeichnet.
Ja, okay, da muss er jetzt mal rauskommen.
Das musste man nochmal nachgucken.
Aus dieser Schmollecke muss er sich jetzt mal rausbewegen, weil er muss ja seinerseits auch auf die Grünen zugehen. Er hat wohl auch relativ spät das Gespräch gesucht. Und ich finde, man kann nicht sagen, also ich möchte euch raushaben, aber wenn es drauf ankommt, dann bitte unterstützt mich. Aber ich will nichts geben, aber bitte, bitte gebt mir. Also das geht so nicht. Aber vielleicht ist ja der Gedanke der Minderheitsregierung.
Es gab ja auch
auch einer, an den wir uns so ein bisschen gewöhnen müssen.
Auch
im Bund, ja. Also ich meine, wir haben ja aktuell eine Minderheitsregierung und ich würde mal behaupten, also es gibt ja doch Gesetze, die aufgrund des Zeitdrucks zustande gekommen sind, wo es keiner mehr für möglich gehalten hätte. Bestes Beispiel ist diese Krankenhausreform, die ganz sicher im Vermittlungsausschuss gelandet wäre. Aber wenn alles normal gegangen wäre, also wenn die Legislaturperiode bis September gegangen wäre, aber aufgrund der Kürze der Zeit und mit der Aussicht, dann gar keine Reform zu haben, haben sich alle irgendwie gesagt, so wir beschließen das Ding jetzt. Also das ist jetzt im Bundesrat wohl zugestimmt und ohne diesen früheren Wahltermin wäre das Ganze so nicht durchgegangen. Oder jetzt auch Deutschlandticket haben sie jetzt auch geschafft, sozusagen in einem gemeinsamen Kraftakt zu sagen, das kriegen wir jetzt noch durch. Und ich würde fast behaupten, das würde eigentlich auch für andere Vorhaben gelten, aber man will sich halt noch ein paar Punkte für den Wahlkampf aufheben. Aber es gibt halt Themen, wo dann doch Mehrheiten zustande kommen.
Aber einen Haushalt hast du ja erstmal nicht und wahrscheinlich auch nicht vor Juli nächsten Jahres, was wir natürlich wahnsinnig viele Förderungen, alle möglichen Programme, die also nicht festgebundene Gelder sind, auch ein Riesenproblem ist in allen Ministerien.
Ja, und du hast natürlich in den Bundesländern, um die es jetzt geht, diese wahnsinnige Disziplinierungskraft über die AfD, die so stark ist, ne? Also das führt ja dazu, dass alle Parteien, die sich irgendwie als demokratisch verstehen, da probieren, das Schlimmste zu verhindern. Das hast du ja im Bund nicht und das bleibt ja Gott sei Dank oder hoffentlich auch.
Das stimmt, aber die Rolle der Opposition, das fände ich mir jetzt mal als positives Momentum, die bekommt einen ganz neuen Wert. Die können ja de facto mitbestimmen. Die sagen, wenn ihr unsere Zustimmung wollt, dann müsst ihr uns das und das geben. Und so haben sie eben die Chance, aus der Oppositionsrolle heraus auch eigene Punkte zu setzen. Viel stärker, als es wäre, wenn es eine festgefügte Mehrheit gäbe, wo jeder Oppositionsantrag sowieso versenkt wird.
Ich habe ja vorhin, habe ich ja euch gefragt, ob ihr glaubt, dass die Situation des Bundestagswahlkampfes jetzt auf diese sich findenden Ostregierungen eine Auswirkung hat. Wie ist es denn andersrum? Also die verschiedenen Regierungskoalitionen, die sich jetzt im Osten gefunden haben, aber auch die es in der Bundesrepublik überhaupt schon gibt, in den Bundesländern. Welche Auswirkungen, meint ihr, hat das auf das, wie jetzt Bundestagswahlkampf geführt wird?
Also ich glaube, dass das für die, also dass diese Zusammenarbeit mit dem BSW für die CDU zum Problem werden kann und dass es vielleicht gut für die CDU ist, dass jetzt so schnell gewählt wird. Also dass wir jetzt nicht diese Phase haben, jetzt hast du diese Zusammenarbeit zum Beispiel in Thüringen und dann ist erst nächsten September die Bundestagswahl, wie es ja ursprünglich war, und da kann man irgendwie Probleme ohne Ende in dieser Koalition in Thüringen anhäufen. Also ich glaube, das ist ein Vorteil. Es gibt ja in der West-CDU wirklich tierisch große Bedenken in Teilen gegen diese Koalition, was ja irgendwie auch verständlich ist. Ich meine, die haben diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken und der wurde eigentlich begründet mit Sarah Wagenknecht und der kommunistischen Plattform, die vom Teufel ist. Und jetzt koalieren sie mit denen aus dem rein formalen Grund, weil es da diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nicht gibt. Kann ja inhaltlich kein Mensch mehr nachvollziehen. Aber du hast halt eben im Westen wirklich, ich meine, es gibt ja so Unterschriftenlisten, die sagen irgendwie, wir müssen auf dem nächsten Bundesparteitag eine Unvereinbarkeit mit dem BSW herstellen. Ich meine, das wird sich nicht durchsetzen, weil allen irgendwie, die was zu sagen haben, eigentlich klar ist, dass dann im Osten gar nichts mehr geht und dass die CDU da einpacken könnte. Aber trotzdem gibt es diese Stimmung, die sagt, man darf mit denen nicht zusammengehen, mit dieser Putin-orientierten Partei, die populistisch ist und so weiter und so fort.
Ja, das würde natürlich auf Bundesebene natürlich auch massive Probleme geben, weil da geht es ja wirklich um Außenpolitik. Und da sind die ja auf einem ganz anderen Stern, auf einem ganz anderen roten Stern, will ich mal sagen.
Ja, das ist ja auch ausgeschleudert. Also das schließen die ja klar aus und das werden sie auch nicht brechen.
Ja, und die brauchen sie auch nicht. Deshalb können sie es ausschließen. Was ich nicht so richtig verstehe, ist die Strategie der Union. Also man hat sich quasi durch diese, also es gibt keinen Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Grünen, man hat sich quasi durchs Draufhauen auf die Grünen in diese Lage gebracht, dass man eigentlich aufs BSW mit angewiesen ist. Und nun macht man das Gleiche auch nochmal im Bund. Was steckt dahinter?
Ja, Quatsch. Also das ist totaler Quatsch.
Machen sie es denn so eindeutig? Also ich habe in den letzten Tagen immer wieder Neuinterpretationen davon gehört. Sowohl, was Friedrich Merz Umgang mit der Schuldenbremse, aber auch mit der Abgrenzung zu den Grünen angeht, dass das Verhältnis da doch so deutlich dialektischer
wird. Im Bundestag auch. Also Habeck mit seinen selbst inszenierten Selbstzweifeln, er ist das Gesicht der Krise, also war schon relativ hart auf die Grünen draufgehauen.
Ja, finde ich auch. Also das ist bei der CSU und bei Markus Söder natürlich noch mal tausendmal stärker. Ich meine, man kann immer sagen, welche Halbwertszeit haben Aussagen von Markus Söder. Aber erstmal stehen die so, ja, der ja quasi gesagt hat, die CSU würde ein Veto dagegen einlegen. Davon muss er auch erstmal wieder runterkommen. Ich glaube schon, dass es in Teilen bei dem CDU-Klientel einen wahnsinnigen Brass auf die Grünen gibt. Und dass die probieren, und das war, glaube ich, auch eine Motivation von Kretschmer, dadurch, dass sie das quasi ausschließen, aber ja nicht hundertprozentig ausschließen jetzt auf Bundesebene, quasi die Leute, die sagen, wir wollen euch wählen, aber wir wollen nicht schwarz-grün, dass ihnen die nicht von der Stange gehen. Also ich glaube, das ist der Hintergedanke dahinter. Gleichzeitig ist es schon so, dass allen natürlich klar ist, wenn die Grünen als Koalitionspartner wegfallen, dann ist ja die Union auf verdammt mit der SPD eine Koalition einzugehen. Und wenn man nur einen möglichen Koalitionspartner hat, hat man eine schlechte Ausgangsmöglichkeit für Verhandlungen. Deshalb ist eigentlich das, was man immer so im Hintergrund hört, dass Merz quasi eigentlich gerne so eine Ausgangssituation haben möchte, wie Boris Rhein das in Hessen hatte, der irgendwie quasi sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen koalieren wollte und die aufs Schönste gegeneinander ausgespielt
Teile
hat.
Und Herrscher,
in den Koalitionsverhandlungen.
So langsam auch schon mal in die Schlussrunde so reingedacht. Ihr habt euch wahrscheinlich zumindest ein bisschen mal diese verschiedenen Wahlprogramme, die sie ja jetzt in sehr, man muss ja schon sagen, in ziemlich Rekordzeit, die sind auch zum größten Teil von den Parteitagen, den jeweiligen noch nicht bestätigt, aber sie sind trotzdem erstmal raus, weil man braucht ja auch ein Wahlprogramm dann nicht mehr veröffentlichen, wenn man es erst zwei Wochen vor der Wahl raus hat. Also die haben das jetzt rausgehauen, ich glaube, bis aufs BSW haben auf Bundesebene alle relevanten Parteien jetzt Wahlprogramme draußen. Wenn man die sich so anguckt, ist es zum Teil more of the same von dem, was man kennt von den Parteien. Zum Teil sind ein paar Akzente ein bisschen neu, also dass die Grünen jetzt einen Schwerpunkt Bekämpfung der organisierten Kriminalität drin haben, erschließt sich mir zumindest noch nicht so richtig, aber vielleicht könnt ihr mir erklären, warum die das machen. Aber wenn ihr die Programme so nebeneinander legt, was ja die Lehre so ein bisschen war aus der Ampelkoalition, ist, dass wenn du drei Parteien hast, die tatsächlich ideologisch haltungsmäßig so weit auseinander sind, selbst wenn sie sich am Anfang ganz doll in die Augen gucken und sagen, wir kriegen das hin, dann kann es doch scheitern. Wenn man sich die Programme so anguckt, hast du natürlich bestimmte Schnittmengen, aber da sind auch zum Teil gar nicht so viele da zwischen den Parteien, die da miteinander koalieren wollen. Wie würdet ihr es interpretieren? Was sagen diese Wahlprogramme, die ja nicht eins zu eins sind mit dem, was in Koalitionsverträgen drinsteht, ist ja klar. Aber was so ein bisschen ja Ausgangspunkt ist dafür, wie sich eine Partei definiert, was sagen die darüber aus, wie tragfähig eine wie auch immer geartete nächste Regierungskoalition tatsächlich sein kann?
Na, ich sehe da einen klaren Lagerwahlkampf. Also das ist ja das Gute. Also die Bürgerin, der Bürger, der hat jetzt mal eine Auswahl. Man kann so grob sagen, also Union und FDP, eigentlich auch die AfD, setzen auf mehr Markt. Und Grüne und SPD und Linkspartei, BSW so im Grunde auch, setzen auf mehr Staat. Also Hauptthema ist, also das zentrale Thema, auch bei den Grünen, aber in den anderen Wahlprogrammen auch, ist die Wirtschaftskrise. Also zumindest, ich habe mir jetzt nur genauer angeguckt, Union, Grüne und SPD, FDP kursorisch, aber die Lösung der derzeitigen schlechten Wirtschaftslage. Und da sagen die einen, wir müssen Steuern senken, pauschal, für alle, aber nochmal speziell für Unternehmen und dann auch noch für Reiche, also Soli weg. Und das zwar ist das die Position von Union, FDP und AfD. Und die anderen sagen, wir müssen Kredite aufnehmen, um zu investieren und müssen vorsichtig versuchen, bei denen, die viel haben, auch ein bisschen Steuern, also die ein bisschen stärker zu belasten. Also das sagen zum Beispiel Grüne und SPD und die Linke auch. Ja, da kann man sich ja dann entscheiden, welches Konzept man will. Und da gliedert sich auch alles drunter, zum Beispiel der Klimaschutz. Da setzen Grüne und SPD und Linkspartei auch sehr stark auf einen staatlich gelenkten Klimaschutz. Alice Weidel hat es Ökosozialismus genannt. FDP und Union setzen auf marktwirtschaftliche Instrumente, also vor allen Dingen auf den CO2-Preis, so nach dem Motto, wenn Benzin zu teuer ist, dann werden die Leute sich schon ein Elektroauto kaufen. Also keine Vorgaben, Technologieoffenheit und alles Weitere wird der Markt regeln. Ich glaube fast, also wenn ich mir das Unionsprogramm so anschaue, was ja irgendwie völlig fehlt, ist so die soziale Frage. Also es ist zumindest, wenn, dann ist es überhaupt nicht beziffert. Also zum Beispiel, also man will vor allen Dingen kürzen, zum Beispiel beim Bürgergeld oder das vom Kopf auf die Füße stellen oder wie auch immer oder umbenennen. Aber man ist jetzt, man will bei den Renten nicht kürzen, aber man sagt auch nicht, wir wollen das Rentenniveau stabilisieren, was ja dann auch auf eine Senkung des Rentenniveaus hinausliefe, wenn man nämlich nichts macht. Und für mich liest sich das so, als ob die Union fast darauf setzt, dass da irgendwann irgendwie schon ein soziales Korrektiv mit dazukommt, entweder Grüne oder SPD, wo man sich teuer abverhandeln lässt, was die an sozialen Wohltaten haben wollen und ansonsten sagt, wir besetzen das Feld Wirtschaftskompetenz.
Gleichzeitig ist es, finde ich, ziemlich irre, weil die Analyse nach der letzten Bundestagswahl, die die Union ja verloren hat, war, dass es auch daran lag, dass sie so eine Partei der sozialen Kälte waren. Dasselbe machen sie jetzt wieder. Und ich glaube, dass sie aber jetzt auf einen veränderten Zeitgeist setzen. Also, dass sie sagen irgendwie, geht hier um die Themen Wirtschaft und als zweites Migration. Und da fahren wir einen harten Kurs. Und ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und wir müssen die Wirtschaft wieder in Gang bringen und dem alles unterordnen. Das sind so Sätze, die man jetzt bei der Union ständig hört. Aber um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, Bernd, das heißt eigentlich ja gar nichts, für dass man dann Koalitionen danach nicht machen kann. Ich meine, das finde ich ist relativ klar in einer parlamentarischen Demokratie. Man muss sich zusammentun, damit man eine Mehrheit hat, damit ein Kanzler gewählt wird oder eine Kanzlerin. Und die werden dann schon Kompromisse finden, jetzt die irgendwie zu lösen sind auf der Ebene ihrer Wahlprogramme. Und dann geht halt die Hälfte über die Wupper. Ja, das ist einfach so. Ich glaube eher, dass die jetzt so total auf den Grünen rumhacken. Also, dass man auch nicht irgendwie, es darf von allen Seiten auch nicht zu weit gehen, auch was so persönliche Attacken angeht, weil letztendlich ist es dann ja doch auch, dass man mit den Leuten dann zusammenarbeiten muss. Also jetzt nicht unbedingt bei der SPD, weil wenn die SPD die Wahl verliert, ist Scholz weg. Dann kommt jemand anders, mit dem die Union dann verhandeln würde. Da ist es vielleicht nicht so, aber mit den Habeck hätten sie ja dann an der Backe.
Ich wollte aber trotzdem nochmal das, was Anna gesagt hat, noch einmal nachfragen. Wenn du sagst, es gibt einen Lagerwahlkampf und du hast das ja auch inhaltlich begründet, wo sich diese beiden Lager so mehr oder weniger zuordnen. Aber völlig klar ist, keines dieser Lager wird in der Lage sein, selbst wenn es aus mehreren Parteien besteht, eine Regierungskoalition im Bund zu bilden, sondern es muss dann eine, wenn du das Wort Lager meinst, lagerübergreifende Regierung sein. Sabine sagt, kein Problem, was nicht passt, geht über die Wupper. Aber das hätte ja dann auch in der Ampel noch viel weniger ein Problem sein können, weil die Vorstellungen, keine Ahnung, also von einer Merz-CDU und einer SPD sind doch immer noch weiter auseinander, würde ich denken, als die Vorstellungen, die bis jetzt in der Ampel existierten, selbst mit einem Christian Lindner.
Also völlig klar ist das ja jetzt noch nicht. Also ich meine, es sind ja noch, wie viel, 67 Tage bis zur Bundestagswahl. Und Menschen haben Zeit, sich ihre Meinung zu bilden und immer so zu tun, was wir als Journalisten ja gerne tun. Die Wahl ist im Grunde schon entschieden. Wir haben auch schon mal falsch gelegen in der Vergangenheit. Ich würde jetzt auch sagen, die Wahrscheinlichkeit für ein linkes Bündnis Rot-Rot-Grün ist relativ gering, aber ich nehme gern Wetten ab, die Quote ist hoch. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Inhaltlich ist es ein Lagerwahlkampf. Tatsächlich ist es keiner, weil die Parteien nicht sagen, wir zusammen, also was man in Frankreich gesehen hat, man hat irgendwie ein Bündnis geschmiedet und gesagt, wählt uns zusammen, damit wir sozusagen das rechte Lager in Schach halten, sondern jeder kämpft für sich allein. Und deshalb ist relativ wahrscheinlich, also die SPD versuchen, die Grünen auf Abstand zu halten, die Grünen versuchen, an der SPD vorbeizuziehen und alle gemeinsam versuchen sie, die Linkspartei zu ignorieren. Ja, da wird... Also so entsteht da nichts. Aber wenn man sich sozusagen anguckt, was passt zusammen, dann sieht man doch sehr klar, da gibt's das sind dann quasi klare also da hat man eine klare Entscheidungsgrundlage.
Und es ist ja auch nicht so, als hätte die Ampel gar nicht funktionieren können. Also wenn die sich anders angestellt hätten und wenn auch diese ganz erschwerten Bedingungen vielleicht nicht gewesen wären, dann hätte das ja vielleicht auch zum Erfolg führen können. Also ich finde, man kann jetzt nicht aus der Ampel schließen, dass irgendwie lagerübergreifende Koalitionen nicht funktionieren können. Dann wären wir auch ein bisschen am Arsch, wenn ich das mal so sagen darf, weil das schon wahrscheinlich die Zukunft sein wird.
Was ich allerdings befürchte, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du da nochmal aus den Ländern berichten, wie diese lagerübergreifenden Koalitionen funktioniert haben, dass es tatsächlich in entscheidenden Fragen, die man eigentlich anpacken müsste, zum Stillstand kommt. Also entweder ist es disruptiv für die Ampel, man zerstreitet sich, oder aber man, wie die letzte große Koalition beim Klimaschutz, irgendwann bewegt sich gar nichts mehr.
Ja, ich würde sagen, bei der Minderheitsregierung in Thüringen hatte man ja zum Schluss ein bisschen das Problem, es bewegte sich nicht mehr so viel. Es gab sogar die Situation, dass dann gegen die Regierung Sachen abgestimmt wurden. Ne? Also CDU, AfD, FDP haben auch zusammen zum Beispiel ein Gesetz gegen Windkraft im Wald erlassen und durchgesetzt. Also ich fürchte auch, dass dieses Minderheiten- und Lagerübergreifende schon Schwierigkeiten geben kann. Und ich denke, dass das auch beim CDU, BSW, SPD in Thüringen noch bevorsteht, ehrlich gesagt. Also sie haben jetzt schon diesen einen Konflikt, den sie hatten, irgendwie mit einer Kompromissformulierung, we agree to disagree, ausgefochten. Und ich befürchte, dass das auch weiterhin so gehen könnte. Es gibt ja auch Koalitionsstellen, Stellen im Koalitionsvertrag, in denen sie sich genauso formulieren, also so ausdrücken. Ne? Also wir wollen da irgendwie hin, aber wie genau wir das machen, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Und ich denke, das ist schon eine Gefahr auch bei so diesen, lagerübergreifenden Koalitionen.
Es stimmt, gleichzeitig wäre meine Hoffnung ja, dass allen klar ist, dass die Lage so ernst ist, dass man jetzt echt nicht nochmal eine Legislatur irgendwie quasi nicht aus dem Quark kommen kann. Aber
das lese ich bei der Union jetzt nicht raus aus dem Wahlprogramm, bei der FDP auch nicht. Also Klimaschutz am besten verschieben, Verbrennerverbot, ja, in Infrastruktur wieder aufheben, Technologieoffenheit, was sich durchsetzt, am Markt ist gut und wenn es um Klimaschutz, also Wirtschaft first, Klimaschutz second. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man so den Ernst der Lage so ganz verstanden hat.
Inhaltlich würde ich dir jetzt, was Klima angeht, recht geben. Ich meinte es eher auf einer anderen Ebene und vielleicht auch, was die Wirtschaft angeht. Also dass die haben halt andere Antworten und die ordnen den Klimaschutz dem unter. Finde ich auch total falsch. Aber dass jetzt mal letztendlich irgendwie sich gar nichts bewegen wird, weil die Wirtschaft einfach in so einer dramatischen Lage ist, das glaube ich nicht. Die Frage ist, wird es sich in die richtige Richtung bewegen? Und da kann man natürlich, wenn man sich jetzt im Augenblick die Umfragezahlen anguckt, kann man aus linker Perspektive natürlich ein großes Fragezeichen hintermachen.
Auf der anderen Seite sieht man ja auch europäischen und internationalen Vergleich, dass wir da überhaupt nicht alleine sind in Deutschland. Ne? Also die Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber werden ja reihenweise abgewählt. Also wenn man sich die G7 anguckt und es ist in kaum irgendeinem Land, Donald Tusk hat es vor einem Jahr in Polen geschafft, dass er nochmal eine Koalition gegen die rechtsgerichtete PiS geformt hat oder gegen den rechten Zeitgeist. Aber im Grunde genommen ist das schon ein Ankämpfen gegen den rechten Zeitgeist, der da gerade grassiert. Und man kann bloß froh sein, das kann man vielleicht wirklich sagen, dass die Union nicht so krass drauf ist wie konservative Parteien in anderen Ländern. Vielleicht ist das so ein positives Momentum, wo man sagen kann, also sie sind konservativ, aber sie sind jetzt nicht die Republikaner oder sie sind jetzt nicht die Geert Wilders Partei oder sie sind jetzt nicht die PiS oder ich weiß nicht, welches Beispiel man da noch nennen kann.
Und dann hoffen wir mal, dass es so bleibt.
Ich würde gern in der wirklich kurzen Schlussrunde noch zwei Fragen mit euch besprechen. Einmal die Aufregung, die es jetzt in den letzten Tagen gab über diese Fernsehdebatten, wo offenbar ARD, ZDF angeblich auf Betreiben von Scholz hin ein reines Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz vorgeschlagen haben, wo also weder eine Alice Weidel noch ein Robert Habeck dabei sein sollten von Christian Lindner und Sarah Wagenknecht, die zugegebenermaßen ja auch darum kämpfen, überhaupt in den Bundestag reinzukommen, genau wie die Linke. Und insofern tatsächlich nicht mal formulierungsmäßig einen Kanzlerkandidaten stellen, sondern nur Spitzenkandidat. Was haltet ihr davon? Wie ist das zu bewerten? Ich meine, Habeck ist auf der Zinne irgendwie über diesen Vorschlag, soll dann mit Alice Weidel diskutieren, sagt, nee, danke, das mache ich ganz bestimmt nicht. Also alleine nochmal, wie kommt sowas zustande und was haltet ihr davon?
Ich halte das für eine große Verschwörungserzählung, zu sagen, das sei auf Betreiben von Scholz passiert. Ich meine, welcher Intendant lässt sich dann von Scholz diktieren, wen er einlädt und wen nicht? Ich habe das ehrlich gesagt schon vor einem Monat wahrgenommen, dass sie diskutiert haben, wie sie diese Formate ausgestalten. Und sie haben, war so ein bisschen die Frage Merz und Scholz oder wenn man Habeck dann sozusagen mit einlädt, dann wird sich auch Weidel mit einklagen und dann hat man so eine Riesenrunde. Und
na, dann wäre es ja erstmal nur vier.
Genau, dann hätte man vier und dann wäre aber so Stichwort, also man muss auch sagen, die AfD ist heute umfragenmäßig in einer anderen Position als vor 3 Jahren. Also man hätte, wenn man gesagt hat, man macht ein Triell, ich finde ein Triell eigentlich auch schlauer, aber wenn man sagt, man macht ein Triell, dann kann man so mit Fug und Recht sagen, naja, aber wieso denn dann nicht die AfD? Die ist doch, die steht doch in Fragen viel besser da und hat viel bessere Chancen da als zweitstärkste Kraft irgendwie da ins Parlament gewählt zu werden als jetzt die Grünen. Ich glaube, man hat versucht, irgendwie so eine diplomatische Lösung zu finden, die jetzt aber natürlich angreifbar ist. Entweder man macht eine große Runde mit allen und sagt, okay, und dann hat jeder so 3 Minuten Redezeit oder man ist auf dieses Zweierformat, beides unglücklich. Muss man mal sagen.
Aber ich find's schwierig bei der Frage, wie nah die SPD und die Grünen beieinander liegen, quasi da so eine Vorauswahl zu treffen. Es geht um ein Rennen Scholz oder Merz. Spricht vieles dafür, dass es am Ende dazu kommen wird. Aber ich finde, das ist schon so eine Vorfestlegung, die ich schwierig finde. Und wo ich auch finde, dass die öffentlich-rechtlichen das nicht machen sollten. Ich glaube schon, dass da schon die Person Weidel auch eine Rolle spielt bei dieser Entwicklung. Also, dass die ja eigentlich nicht dabei haben wollen. Aber die Frage ist, wie kann man das eigentlich verhindern? Das ist natürlich extrem schwierig aus den Gründen, die Anna schon gesagt hat. Ob das mit Scholz stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde es eigentlich falsch.
Also man könnte ja auch sagen, wenn Wolfgang Schmidt da anruft beim Öffentlich-Rechtlichen, also bei ARD und ZDF und sagt, also der Scholz kommt nur, wenn er allein gegen Merz antreten kann, was hindert die eigentlich daran zu sagen, na gut, dann nehmen wir Merz gegen Habeck. Der Robert wollte nicht, also Investigativjournalist würde ich mir so eine Geschichte nicht entgehen lassen. Nee, das waren schon eher so die, ich glaube, das hat sich eher von der Frage leiten lassen, wie halten wir die AfD da draußen? Und ja, also spielt natürlich jetzt der SPD in die Hände, die natürlich alles auf diesen Duellcharakter setzt. Schwierig, vielleicht muss man sich am Ende damit abfinden, dass man 4 Leute hat. Also keine reine Männerrunde, sondern Alice Weidel auch noch mit dabei.
Ist ja auch toll, die einzige Frau von den Rechten, ne?
Ja, zumindest.
David?
Ich finde es auch total schwierig mit den Zweien, aber ich finde, das ist auch so eine Medienlogik, die irgendwie in Deutschland, ja, weiß ich auch nicht so ganz, aber sich immer so sehr auf den Kanzler zu versteifen und dann so ein Duell zu haben, das ist, finde ich, sowieso ein bisschen schwierig. Vielleicht so eine Anregung, in Sachsen hatten wir ja mehr Parteien, die angetreten sind. Und es gab von den großen Zeitungen, also Lokalzeitungen hier, Regionalzeitungen, ein, weiß ich nicht, mir fällt das richtige Wort nicht ein, aber ein Duell mit 7 TeilnehmerInnen. Und das war schon relativ spannend trotzdem. Und die haben dann auch kreative Formate gefunden, wo sie dann 2 sich rausgepickt haben und zu einem bestimmten Thema und dann wieder zurückgeschickt haben zu den anderen. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und da ging es dann auch weniger um die Spitzenkandidatin als Person an sich, sondern auch mehr um die Parteien und, böse gesagt, ein bisschen auch um die Inhalte. Und das fand ich gar nicht so unspannend.
Hm. Fände ich eigentlich aus demokratietheoretischen Gründen auch besser. Weil du schaffst ja Fakten, indem du sagst, es geht nur, also entweder der oder der. Sie haben die Wahl. Und die anderen kommen im Prinzip gar nicht mehr vor. Dann überlegen sich natürlich viele, die jetzt überlegen, soll ich überhaupt, kommt die Linke für mich überhaupt in Betracht? Oder hat die FDP noch eine Chance? Wenn die in diesen Duellen keine Chance mehr spielen, dann sind die optisch schon weg vom Fenster. Insofern finde ich die Anregung eine gute. Würde mich eigentlich freuen, wenn es so ist, auch wenn dann jeder vielleicht weniger Redezeit hat. Manchmal ist es gar nicht so schlimm.
Ich bin ja US-Redakteur in den USA. Da gibt es sogar Regeln dafür. Also es gibt ein Komitee für Präsidentschaftsdebatten, was normalerweise zumindest, in diesem Jahr war es anders, aber normalerweise auch diese Debatten ausrichtet und auch ein Verfahren hat, welcher Sender stellt die Moderatoren oder sonst mehrere Sender, wie sind die genauen Regeln und so weiter und vor allem aber auch, wer kommt rein. Und das war immer gekoppelt, wenn also mehr als nur die beiden Kandidaten der beiden großen Parteien, Republikaner oder Demokraten, rein sollen, dann brauchen die bestimmte Umfragewerte in den Bundesstaaten, wo sie zumindest eine Chance hätten, überhaupt Wahlmänner oder Wahlleute ins Electoral College zu schicken.
Gab's das denn schon mal?
Ja. Es gab die Debatte Ross Perot damals von der Reform Party. Der war in der Wiederwahl oder im Versuch der Wiederwahl von George Bush, dem Älteren, war er mit dabei und hat womöglich dem auch genug Stimmen abgenommen, dann am Schluss nämlich so 8-10%. Und es gab tatsächlich im Gore-Wahlkampf, da gab es das nicht, er hat es nicht geschafft, da reinzukommen. Es gab eine Riesenaufregung darüber. Der für die Grünen damals angetreten ist, der Verbraucherschutzanwalt. Mein Gott, ich habe ihn interviewt und habe jetzt trotzdem den Namen gerade vergessen.
Ralph Nader,
genau, dankeschön. Der dann womöglich in Florida den Demokraten genug Stimmen weggenommen hat, also Gore genug Stimmen weggenommen hat, dass dann George W. Bush das werden konnte. Aber egal, aber da gibt es zumindest eine riesen Awareness darüber. Da ist natürlich anders, weil es ist im Wesentlichen ein Zwei-Parteien-System und da ist auch völlig klar, nur einer von den beiden wird es werden. Das ist ja jetzt nicht so ganz klar tatsächlich. Das ist ja ein bisschen breiter aufgestellt.
Genau, aber das zeigt ja das Beispiel, dass das durchaus einen Einfluss haben kann, wer dann dabei ist und wer nicht. Ne?
Definitiv. Aber gerade deshalb finde ich, also wenn man das Narrativ nicht stärken will, gerade auch dem Öffentlich-Rechtlichen gegenüber, sowieso nur Systemfunk so ungefähr, dann kann man es in so einer Situation eigentlich so nicht machen, finde ich. Das nicht schwierig. Ihr Lieben, das war's mit dem Bundestag für heute. Ich danke euch dreien ganz herzlich fürs Mitmachen. Die nächste Folge ist unsere Jahresabschlussfolge. Die kommt am 27.12. wird sie online sein. Ist eine längere Folge. 5 Menschen, 5 Thesen. Auf dieses Jahr zurückgeblickt, ins nächste Jahr vorausgeblickt. Hört es euch an, wird eine längere Folge. Dann machen wir ein bisschen Pause und die nächste Folge die erste Folge 2025 wird dann um den 9. Januar herum online gehen, was da das Thema sein wird. Wissen wir noch nicht. Für heute bleibt der Dank an Jansvet Ücbinar für die Redaktion und an Daniel Fromm für die Produktion. Ich bin heute Morgen in der Blattkritik darauf hingewiesen worden, weil nämlich der Podcast kritisiert wurde, wir sollen mehr zu Taz zahlig sagen, weil die Taz immer so nett ist, all ihre Inhalte sowohl in gedruckter Form als auch diesen Podcast völlig kostenfrei zur Verfügung zu stellen und so wenig Werbung dafür macht, dass man uns doch dafür bitte Geld geben soll. Macht das! taz.de/tazzahlig, das freiwillige Bezahlmodell. Wenn wir das aufrechterhalten wollen, wenn ihr keine Paywall wollt, was wir auch nicht wollen, dann müsst ihr uns da Geld geben. Bitte macht das. Und wenn ihr Anregungen habt und uns was mitteilen wollt zu dieser Folge, überhaupt zum Bundestag, dann schreibt uns herzlich gern an bundestalk@taz.de. Gerne, nachdem ihr uns auf sozialen Medien geteilt habt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Danke.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.